Also wie definiert man selbst Future Skills?
Für mich persönlich einmal die Fähigkeit, sich auf die zukünftige Entwicklung einzulassen und auch offen zu sein für neue Gegebenheiten und auch immer offen zu sein, Neues zu lernen und aber dabei für das, was man steht und was man selbst persönlich wichtig findet, beibehält. Diese Lernbereitschaft ist natürlich wesentlich und die brauchst du natürlich für die Zukunft. Und wenn du nicht bereit bist, dich kontinuierlich weiterzuentwickeln, dann bist du auch irgendwann, steigst du irgendwann aus und kannst halt nicht mehr mithalten mit den aktuellen Entwicklungen.
Würdest du denn der Wirtschaft da draußen empfehlen, das mal auszuprobieren oder klappt das nur bei euch hier?
Nein, definitiv ausprobieren. Das ist auch wesentlich, es muss auch ausprobiert werden, damit man die Flexibilität hat und auch nochmal dieses Thema dann auch wieder viel mehr Leadership zu pushen. Und das Verständnis füreinander und die Empathie rückt viel mehr noch in den Vordergrund, als sie aktuell ist. Wer sagt denn, dass eine Führungskraft zwangsläufig 40 Stunden arbeiten muss? Ist ja völlig überholt.
Willkommen zum Podcast Kompetenzgerangel mit dem wunderbaren Stefan Joland
und dem großartigen Christian Bach. Wir rangeln hier regelmäßig mit uns und unseren Gästen zum Thema Future Skills.
Future Skills sind für uns die Fähigkeiten, die wir alle brauchen, um unsere Zukunft aktiv zu gestalten. Persönlich, gesellschaftlich und für unseren Planeten. Hierbei geht es nicht nur um Technik, sondern vor allem um menschliche Kompetenzen, die in einer digitalen Welt immer wichtiger werden.
Genau, und mit diesen Skills schaffen wir alle die Grundlage für eine positive und lebenswerte Zukunft. Viel Spaß beim Hören. Christian, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
Oh, das ist eine gute Frage, Stefan. Also Deutsch, ich habe das große Latinum, das heißt überhaupt gar nichts, dass ich heute noch Latein spreche. Warum auch? Würde ja sonst auch keiner sprechen. Ein bisschen Englisch und ansonsten versuche ich gerade, mich mit Spanisch auseinanderzusetzen. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich einfach Bock drauf habe. Aber ich merke gerade irgendwie, dass das auch nicht so richtig passt.
Das geschenkt bekommen hast, wie ich erfahren habe. Also siehst du, ich habe das kleine Latinum. Bei mir ist es immerhin Deutsch, Englisch, Französisch ein bisschen.
Okay.
Und ich dachte mal, ich könnte Italienisch, aber das ist dann im Urlaub, dann vermischt sich das mit so einem Pseudo-Spanisch. So kann man das nicht werten, aber Kölsch spreche ich auch.
Kölsch, ja, fließend, ne? Ja, nur mit der Sprache arbeitest, na egal. Na Mensch, das trifft sich ja ganz gut, dann sprechen wir ja auf jeden Fall auch eine Sprache und wir fangen einfach mal heute mit unserer Gästin an, die wir vor uns sitzen haben. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen und wie immer fangen wir tatsächlich mit unserem Fragengerangel in 60 Sekunden an. Los geht's. Hier kommt das 60-Sekunden-Gerangel.
60 Sekunden, um unseren heutigen Gast besser kennenzulernen.
Ob eine Frage oder ob 12 Fragen.
Egal, denn nach 60 Sekunden ist Schluss.
Los geht's.
Wie heißt du?
Remda.
Wie alt bist du?
Forever 39.
Wo lebst du?
In Berlin.
Was ist dein Jobtitel bzw. deine Rolle?
Neuerdings Co-CEO. Ich habe angefangen als Director Finance and Controlling und wurde jetzt befördert offiziell, also in die Geschäftsführung von GLS.
Dein Unternehmen, dein Arbeitgeber?
GLS Campus Berlin.
Die drei Werte, die dich charakterisieren?
Auf jeden Fall ist mir Fairness sehr wichtig, Ehrlichkeit und eine positive Einstellung.
Welcher Mensch, welches Erlebnis hat dich am meisten geprägt? Bing, die 60 Sekunden sind um.
Ich hätte eigentlich nur meine Mutter sagen können.
Ja, sehr gut. Also deine Mutter hat dich stark geprägt. Rinder, wie viele Sprachen sprichst du denn eigentlich?
Ja, die Frage kriege ich leider sehr oft gestellt, weil ich arbeite ja für eine Sprachschule und man könnte davon ausgehen, dass ich deswegen super viele Sprachen kann. Kann ich aber nicht, weil ich bin nicht so, also es gibt ja Leute, die lernen gerne Sprachen und dann gibt es Personen, die vielleicht tendenziell eher so ja, quantitative Fähigkeiten lieber haben und ich bin eher so Typ 2 und dementsprechend spreche ich Deutsch. Englisch spreche ich und in der Schule habe ich Französisch gelernt. Ich war top motiviert. Ich war im Ausland während des Studiums in Frankreich. Ich habe nach dem Abi im Disneyland Paris gearbeitet. Ich habe es wirklich versucht, Französisch zu lernen und es ist, ich habe es nie geschafft.
Mon Dieu.
Kommen wir nochmal zur offiziellen Begrüßung. Liebe Leona, schön, dass du da bist, dass wir bei euch sein dürfen. Wir sind hier auf dem GLS-Campus. Vielleicht, um dich nochmal so kurz vorzustellen für die Hörer, die dich nicht kennen. Du bist, wie du eben gesagt hast, Co-Geschäftsführerin der GLS Campus Berlin GmbH und Co. KG. Ihr habt, wenn man das so grob sagen darf, drei Unternehmen im, ich hätte jetzt mal gesagt Konzern ist es nicht, aber ihr habt drei einzelne Unternehmen. Einmal die Sprachschule, dann bietet ihr Sprachreisen an als zweites Standbein. Und ihr habt das Thema Hospitality mit dem Hotel Oderberger, wo wir übrigens mit dem Markencamp zu Gast waren in 2018, glaube ich. Da durfte ich deine Mutter schon mal auf der Bühne erleben. Sie hat mich zur Begrüßung, hat sie auch ein paar Worte zum Haus verloren. Und ihr habt neben dem Oderberger auch noch, ich glaube, hier auf dem Campus noch ein Hotel, richtig?
Genau.
Und noch ein kleines Boutique-Hotel auf Usedom, die Villa Bleichröder.
Ja.
Wie kommt man dazu?
Jetzt konkret zu der Villa? Mhm. Also wir sind ja in der zweiten Generation. Meine Mutter hat GLS gegründet. Wir haben jetzt, meine Schwester und ich sind jetzt auch in der Geschäftsführung von GLS. Und man merkt, meine Mutter hat immer noch unheimlich viel Energie, unheimlich viele Ideen. Und aber dadurch, dass wir sie jetzt unterstützen, hat sie auch Zeit, um nochmal mehr Ideen zu sammeln. Und eine Idee war, oder was sie sich überlegt hatte quasi für die Zeit nach GLS, war, sie wollte nochmal ein Hotel auf Malta haben.
Auf Malta?
Auf Malta, genau. Hat dann aber, weiß nicht, falsch gegoogelt, ich weiß. Aber nee, anders, genau. Die Freundin von meinem Bruder hat dann bei ImmoScout eine Villa entdeckt in Heringsdorf, erste Strandlage, super schön, also so eine alte Kaufmannsvilla, und hat die so aus Spaß dann meiner Mutter rübergeschickt und meinte, hey, das wäre doch was für dich. Und meine Mutter war so, ja, ist es. Hat sich dann das Ding angeguckt und wir waren nur so, mein Bruder, mein Schwester, und ich war so, nein. Was denkt sie sich denn jetzt dabei? Und dann meinen sie, ihr müsst euch das angucken. Das ist ganz, ganz großartig. Und dann sind wir da tatsächlich wirklich dann hingefahren, haben uns das angeschaut und dann waren wir so, ja, sie hat wieder recht, das ist was. Und dann haben wir uns dazu entschieden, diese kleine Villa zu kaufen und das war auch damals schon ein Hotelbetrieb, den Hotelbetrieb zu übernehmen und einfach durch die Synergieeffekte, die wir durch das Hotel Oderberger haben, dann mit in die, ja, und ich sag mal, Unternehmergruppe zu integrieren. Und da auch einfach so durch einfache Maßnahmen auch diesen Betrieb zu optimieren. Und das war so ein Projekt, was wir dann halt, wie gesagt, während Corona-Zeiten gestartet haben und auch erstmalig offiziell, was ich jetzt auch privat sehr schön finde, als Familie und Gesellschafterrunde zu viert. Also meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester und ich, wir haben alle zu viert dann diese Immobilie erworben und betreiben die jetzt auch als Gesellschafter zu viert. Anders ja bei GLS hat ja meine Mutter alleine gegründet und jetzt übernehmen wir Step by Step. Und es ist wie so ein kleines, ja, Übungsprojekt. Und auch im Vergleich jetzt zum Hotel Oderberger, das sind halt 11 Zimmer vor Ort. Das läuft halt so ein bisschen mit und ist so die kleine Schwester vom Hotel Oderberger.
Auf Usedom, dem Malta des Nordens. Den,
ja, das wahrscheinlich, ne? Immer schönes Wetter mit der richtigen Kleidung.
Du hast jetzt schon ganz viele Themen auch reingeworfen. Ich will es nochmal, lass uns das nochmal so kurz sortieren. GLS wurde 1983 gegründet von deiner Mutter. Was ich großartig finde, der Name hieß ursprünglich
Göttingen Language Services ursprünglich. Also es wurde in Göttingen gegründet.
Habt ihr dann aber mit dem Umzug nach Berlin geändert. Es steht jetzt für zwei Begrifflichkeiten, was ich irgendwie auch spannend finde, dass man einen Namen irgendwie auf zwei Arten interpretiert.
Genau, einmal die German Language School. Das ist für den Bereich der Sprachschule. Und für den Bereich der Reiseagentur steht es dann für Global Language Services. Hat sehr gut gepasst.
Du sagtest gerade schon, da ist dein Bruder aber nicht mit drin,
genau,
in dem Unternehmen oder in der Unternehmung, sondern das ist, was eure Mutter hochgezogen hat und ihr beiden Schwestern dann, ich glaube 2020 oder was, seid ihr gleichzeitig dazu gestoßen? Ja, Verena war vor dir da, ne?
Genau, Verena hat sich vorher entschieden.
Und da seid ihr jetzt quasi zu dritt in der Geschäftsführung, habt die drei Themen, also Sprachschule, Sprachreisen und wie gesagt, wie nennt ihr das dritte? Hotellerie?
Hospitality,
genau. Habt das auf euch drei verteilt, aber habt auch irgendwie, sag mal, so eine Matrix-Organisation. Also du bist, glaube ich, für das Thema Finanzen auch zuständig. Wir hatten eben schon das Thema Number Cruncher. Wo kommst du her? Eigentlich aus der Bankenwelt, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ja, also du hast wirklich sehr, sehr gut recherchiert. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, außer ja, ja, ja. Nee, genau so war das. Meine Schwester ist vorher eingestiegen bei GLS. Sie ist jetzt, ich glaube, 7 oder 8 Jahre dabei. Ich bin jetzt 5 Jahre dabei. Also ich habe BWL studiert, das ist mein Background. Dann habe ich promoviert im Rechnungswesen und da auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung konkret gesagt. Und Danach bin ich in die Unternehmensberatung gegangen, spezialisiert auf Banken. Das habe ich dann 5 Jahre lang gemacht und danach war ich dann so an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, was willst du jetzt eigentlich langfristig machen, Remda? Willst du jetzt für immer in der Unternehmensberatung bleiben? Oder ist halt diese Option, bei GLS einzusteigen, auch ein interessanter Weg? Und parallel hat dann auch meine Schwester, ja, ich sage mal, sie hat mich angerufen und gefragt, ob wir das zusammen machen wollen. Also sie wollte das und ich fand die Vorstellung auch schön, dass wir dann beide zusammen halt GLS fortführen.
War eigentlich ein neues Thema für dich? Also man kennt das ja aus Familienunternehmen oft, dass die Kinder dann auch schon, ich sag mal, würde ich sagen, im frühen Teenageralter da irgendwie schon mitmachen, mit reingeführt werden. Aber für dich stellte...
Ja, Teenager wäre schön gewesen. Wir mussten mit 7 Jahren das erste Mal vor der ITB damals Flyer verteilen. Und es war kalt, wir mussten auf die Toilette. Unsere Mutter war drin in der Messe. Wir wurden von der Polizei eingesammelt. Wo ist eure Mutter? Wir sind drin im Messegelände. Das war so der absolute Standard für jeden Samstag, Sonntag, so gefühlt. Also von daher, wir wurden schon früh an GLS herangeführt. Hatten dementsprechend auch nie Bock auf GLS, weil ich meine,
auch der Klassiker.
Hast du Bock, weißt du, wenn du mit, als Kind quasi jeden Sonntag da irgendwie 8 Stunden am Kopierer sitzt und
bei der Polizei.
Hatten wir halt dementsprechend auch nie Bock. Und dann hat sich das aber so ein bisschen gewendet. Also meine Mutter hat nie Druck aufgebaut. Also ich meine, es war immer klar, dass sie sich wünscht, dass wir das übernehmen. Das ist so, wie sie das Schönste ist. Aber sie hat nie gesagt, ihr müsst das machen oder du musst jetzt das studieren, damit du dann für GLS gewappnet bist. Jeder durfte studieren, was er wollte. Und so haben wir auch unterschiedliche Dinge studiert. Also mein Bruder ist Jurist, meine Schwester hat Kulturwissenschaften studiert, ich habe BWL studiert. Das heißt, wir sind auch super komplementär fachlich gesehen. Und dann haben wir uns einfach aus freien Stücken irgendwann dazu entschieden. Also meine Schwester früher als ich, weil es bei ihr auch früher gepasst hat. Also sie war schon früher enger mit GLS verzahnt. Und ich brauchte aber einmal diesen Exit bewusst, dass ich dann wirklich diesen Weg eingeschlagen bin in der Unternehmensberatung und dann aber auch bewusst zurückzukehren und zu sagen, habe ich jetzt Bock drauf. Und aber vom Setting her war das natürlich was komplett anderes, ne? Also ich kam quasi aus dieser Mail-dominated Umwelt, Finanzen, Beratung, Deadlines, Verantwortung. Und dann kam ich quasi in die Bildungstourismusbranche. Viele Frauen, viel Emotion.
Weniger Dashboards.
Wahrscheinlich eher weniger Dashboards, genau, der Fokus auf Wertschätzung. Also so, das ist ja ganz anderer Sinn, der muss auf Messe mal ankommen, ne?
Wo du kannst deine Zahlenwelt trotzdem noch leben, ja, indem du das Thema Finanzen übernommen hast.
Aber ich lerne ganz viel, was Kommunikation angeht.
Dein Bruder, war aber klar, dass der nicht reingeht ins Unternehmen? Oder kann das theoretisch noch passieren? Dass
genau,
der
das also er kann jederzeit mit einsteigen, wenn er es möchte. Er hat ja Jura studiert und ist jetzt aber auch selbstständig mit seinem eigenen Unternehmen und hat eine Personaldienstleistungsfirma, die spezialisiert ist, IT-Programmierer an Unternehmen zu vermitteln. Das heißt, er ist selber Unternehmer und geht da auch total auf und hat somit auch gar nicht die Kapazitäten, jetzt bei GLS was zu tun. Aber was sehr schön ist, ist, dass er fachlich für uns zur Verfügung steht als Sparring-Partner. Wir haben das ja auch so ein bisschen getrennt quasi, also Verena und ich machen die Geschäftsführung operativ. Und dann haben wir ja aber auch noch die Gesellschafterkomponente. Verena und ich sind auch Gesellschafter, aber unser Bruder ist auch Gesellschafter. Nur weil er nicht in der Geschäftsführung tätig ist, heißt es nicht, dass er nicht an dem Unternehmen beteiligt ist. Und somit haben wir halt auch immer noch seinen Blick und seinen Input, ne, für die langfristige strategische Ausrichtung und Führung von GLS.
Er ist der Jüngste von euch dreien, ne? Ja. Wie ist, wenn du jetzt auf dieses gesamte Konstrukt schaust, gibt es da irgendwie ein Gefühl, was dich da beschleicht? Ist das Stolz? Ist das irgendwie Verantwortung? Ist das, sagst du, es lastet auch so ein bisschen, weil wir natürlich jetzt irgendwie das in Anführungszeichen das Erbe der Mutter irgendwann alleine übernehmen werden und weiterentwickeln werden. Wie denkst du darüber? Oder hast du dir noch nie diese Frage gestellt?
Also erstmal empfinde ich Freude, dass ich so einen tollen, also überhaupt so eine tolle Situation für mich vorfinden darf, in der ich mich auch frei bewegen darf. Also das ist quasi einmal das Setting an sich, wie es gegeben ist. Es ist ja ein ultra spannendes Feld, in dem man sich auch entwickeln kann und einfach was bewegen kann. Aber auch in dem Sinne, diese Freiheit zu bekommen von unserer Mutter, also von der ersten Generation, auch frei entscheiden zu dürfen. Na, also das kann sie unheimlich gut, die lässt los, das muss man auch erstmal können. Als Gründerin die zweite Generation einfach so frei laufen lassen und entscheiden lassen, wie sie es tut. Ich empfinde unheimlich viel Stolz für meine Mutter, was sie geschafft hat. Und ich bin mir auch im Klaren darüber, also wir sagen immer, liebevoll, es braucht zwei, um die Fußstapfen von unserer Mutter zu füllen, weil sie einfach so viel geschafft hat in einer Generation. Also sie hat halt ja diesen GLS-Campus hier in Prenzlauer Berg aufgebaut. Sie hat das Hotel Oderberger komplett saniert zusammen mit meinem Vater. Also das sind ja zwei Sachen, wo du so denkst, so...
Was ein Jahrhundertprojekt ist, ne?
Also ich meine, da sind halt drei vor uns quasi kläglich dran gescheitert und sie hat das halt quasi auch noch innerhalb dann von ein paar Jahren umgesetzt bekommen und das halt innerhalb von einer Generation. Das ist ein Riesenareal, was wir jetzt hier haben im Prenzlauer Berg, wo wir dann halt die Sprachschule haben. Mit auch der größte Sprachschulcampus, den es gibt in Deutschland, also von der Campus, von der Fläche an sich. Und das muss man auch erstmal sich trauen und dann halt auch schaffen. Und da weiß ich gar nicht, ob Verena und ich versuchen das jetzt quasi so, also unsere Vision und unser Anspruch ist, dass wir GLS mindestens so fortführen und natürlich zu zweit auch, also noch mehr schaffen. Das wollen wir auch. Wir wollen jetzt auch den Campus verdichten und nochmal einen weiteren Neubau errichten mit einem dritten Hotel sozusagen hier auf dem Campus. Aber das ist natürlich auch ein Druck, dass du dann halt einfach, also dass du so viel leistest, wie deine Mutter es vorher getan hat, also weil einfach die Messlatte so hoch ist. Aber ich bin mir sicher, dass wir das zu zweit schaffen, beziehungsweise auch zu dritter mit meinem Bruder.
Die Dimensionen nochmal, um die nochmal aufzuzeigen, wenn wir das richtig zusammengefasst haben, macht ihr 30 Millionen Euro Jahresumsatz. Ihr habt knapp 170 Mitarbeitende und dann nochmal 300 Freelancer, die Dozierenden. Genau, ihr seid zu dritt in der Geschäftsführung. Ihr habt pro Jahr 3.500 Schülerinnen und Erwachsene, die mit GLS ins Ausland gehen. In 22 Länder auf 5 Kontinenten. Ihr habt über 8.000 Kursteilnehmer aus 60 Ländern, die hier vor Ort quasi die Sprachschule besuchen. Ihr habt diverse Preise abgeräumt dafür. Um es jetzt mal von den Zahlen einmal wegzugehen, man merkt es im Prinzip ja wirklich mit dem Moment, wo man den Campus betritt, dass das schon was Besonderes ist, was ihr da aufgebaut habt. Jetzt sagst du noch, ja, soll noch ein Hotel dazukommen. Also ihr habt ja offensichtlich dann doch schon so ein bisschen das Gen eurer Mutter übernommen, dieses irgendwie immer weiter, immer voran und optimistisch nach vorne gucken.
Ja, definitiv. Also du hast es mal wieder sehr gut zusammengefasst. Also vielleicht nochmal von der Größe her, dieses Campus, wovon wir hier sprechen, dass der GLS-Campus und das Hotel Oderberger zusammen sind 16.000 Quadratmeter Fläche.
Wow.
Das ist ja riesig. Also der GLS-Campus allein sind 9.000, das sind 5 Gebäude. Es waren früher, waren es mal 3 Schulen, die leider geschlossen wurden im Prenzlauer Berg, witzigerweise, weil es zu wenig Kinder gab im Bezirk. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Klassische Schulen, genau, es war ein Gymnasium, eine Gesamtschule und eine Grundschule. Prenzlauer Berg war ja Arbeiterviertel, dann eher so Studentenviertel, so, und da gab es halt keine Kinder im Bezirk. Und gleichzeitig hatte der Bezirk auch kein Geld, dann leerstehende Schulen weiterhin irgendwie in Betrieb zu halten und auch, also auf dem Niveau zu halten. Das heißt, die Schulen waren komplett dann heruntergekommen, wurden geschlossen, Gebäude waren heruntergekommen. Und dann haben quasi meine Eltern sich dazu entschieden, dieses Areal, diesen GLS-Campus zu sanieren und dort dann die Sprachschule
zu etablieren.
Und da halt die Vision, nicht nur eine Sprachschule so, wo komme ich hin und lernen die Sprache, sondern wirklich diese Erfahrung, ne, wir bringen Menschen ins Gespräch, ist unser Slogan. Also quasi wirklich dieser Fokus auf Austausch, interkulturellen Austausch und auch das Leben auf dem Campus und somit auch die Unterkunft dann auf dem Campus, Restaurants, Kantine, also so ein bisschen wie so ein amerikanischer Campus, wo man dann wirklich einfach auf dem Campus dann lebt, lernt und sich kennenlernt. So, das war so ein bisschen die Vision.
Wie lange sind die Schüler, die, sag ich mal, nicht aus Berlin kommen, dann hier auf dem Campus? Also ist man dann eine Woche da, 4 Wochen da? Wie läuft sowas ab?
Also kann beides sein, genau. Es ist völlig unterschiedlich. Also mindestens eine Woche, weil läuft mindestens eine Woche. Durchschnittlich bleiben unsere Kursteilnehmenden 2,5 Wochen. Aber es ist auch saisonbedingt. Also in der Hochsaison kommen tendenziell Jüngere, also sage ich mal so Anfang, Mitte 20, die tendenziell kürzer bleiben, also 1 bis 2 Wochen. Und in der Nebensaison, also in den Wintermonaten, kommen dann eher tendenziell Ältere, die dann aber teilweise bis zu 6 Monate bleiben. Und das ist halt auch das Schöne an dem Konzept, dass wir sprechen jetzt hier nicht irgendwie von Tourismus, ne, EasyJet-Tourismus, man fliegt irgendwie nach Berlin, bleibt für 2 Tage, geht 2-mal essen und dann nochmal in den Club, sondern es ist wirklich dieser nachhaltige Tourismus, wo unsere Kursteilnehmenden sich hier halt auch im Bezirk dann integrieren, interessiert sind an der Kultur und auch interessiert sind, die Sprache zu lernen.
Und hier halt leben. Das ist ihr Lebensmittelpunkt für diesen Zeitraum, den sie da sind. Ne? Du hast schon gesagt, ihr wart relativ früh mit 7 schon quasi das erste Mal irgendwie aktiv. Wird man dann automatisch ein Mensch, der einen sehr breiten Horizont hat, der sehr interkulturell denkt, der sehr offen für andere Kulturen, andere Nationalitäten, andere Sprachen ist? Kommt das da automatisch einher mit?
Ja, definitiv würde ich schon sagen. Also ich war das erste Mal finde es jetzt auch ein bisschen früh, aber meine Mutter hat mich mit 8 Jahren das erste Mal auf eine Sprachreise geschickt nach England. Fand ich schon heavy. So. Aber hat mir nicht geschadet. Mit 16 habe ich dann halt so einen Highschool-Aufenthalt gemacht in den USA und da ging dann halt die Reise weiter. Ich habe jedes Auslandssemester mitgenommen, jedes Praktikum, was ging, im Ausland absolviert. so, du hast einfach dieses Interesse, ne? Einmal Blut geleckt, dann suchst du dir halt immer wieder die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen und du bist grundsätzlich einfach offener für andere Kulturen, andere Sprachen. Also ich finde schon, dass sich das wesentlich beeinflusst.
Hattest du irgendwo den Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt will ich eigentlich auch ins Ausland ziehen, zumindest mal für 2 oder 4 Jahre?
Also ich war immer so für ein Jahr dann auch weg. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie nur für eine Woche oder so los war, sondern auch immer länger. Aber ich habe immer irgendwie gefühlt, dass ich zurück möchte nach, also in Deutschland war auch Berlin immer meine Homebase.
Mhm.
Von daher hatte ich auch immer dieses Gefühl, ich möchte gerne zurück. Ich hätte es mir auch vorstellen können, ins Ausland zu ziehen. Es gab auch öfters mal die Option. Aber umgesetzt habe ich es dann nicht. Ich kann gar nicht genau sagen, warum dann. Aber es wäre auf jeden Fall was, wofür ich grundsätzlich offen gewesen wäre.
Es gibt ein schönes Zitat von dir, wo du gesagt hast, Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenz sind die Basis einer friedlichen und freiheitlichen Gesellschaft. Auch da sind wir nochmal bei dem Thema. Ich habe dich eben gefragt, wie stehst du so zu der Aufgabe hier oder was verbindet dich dafür ein Gefühl? Habt ihr dann damit eigentlich auch einen gesellschaftlichen Auftrag hier? Würdest du das so bezeichnen, ihr als Sprachschule?
Also ich glaube, dieser gesellschaftliche Auftrag kommt indirekt mit einher, für das wir stehen. Ja, also quasi unsere Überzeugung ist wirklich Sprachen beibringen und den interkulturellen Austausch fördern und aber dieses Verständnis füreinander und auch insbesondere, du hast ja auch schon vorher gesagt, also hier kommen 60, also bis zu 60 Nationen sind bei uns vor Ort. Das sind nicht immer Nationen, die sich untereinander, also politisch verstehen, ja, wenn ihr wisst, was ich meine. Und die sitzen in einem Klassenzimmer, bekommen auch teilweise Anfragen, sind dann halt so, ja, ich möchte mit der Nation aktuell nicht in einem Klassenzimmer, wir sind so fair enough, aber geht halt nicht. Mhm. Und da sitzen die auch, ups, irgendwann nebeneinander und am Ende des Kurses sind sie vielleicht sogar befreundet. Mhm. Also so, das ist ja was, das ist ja eine Folge daraus, was wir hier anbieten. Das steht jetzt nicht im Vordergrund, dass wir jetzt hier irgendwie, ne, die beiden dann extra in eine Gruppe, in eine Gruppenarbeit stecken. Aber das kommt ja, das ist ja ganz organisch und natürlich, dass sich das entwickelt. Und das ist genau das, wofür wir stehen, dieser interkulturelle Austausch und das Verständnis füreinander, unabhängig von politischen, aktuellen Situationen.
Gibt es dann auch neben dem Angebot des Sprachunterrichts auch, sagen wir mal, weitere inhaltliche Angebote, die ihr den Schülern und Schülerinnen macht?
Na, bei uns ist es ja wirklich so, dass wir eine Reise und eine Erfahrung verkaufen. Es ist jetzt nicht nur der plain Sprachkurs, könnte man auch woanders hingehen, sondern es ist wirklich dieses hier vor Ort sein und auch andere Menschen aus der ganzen Welt kennenlernen. Das heißt, den lernt man dann auch, oder die Person, andere Personen lernt man nicht nur zwangsläufig im Sprachunterricht, im Klassenzimmer kennen, sondern auch auf dem Campus. Man läuft hier über den Campus, man verbringt hier seine Freizeit. Wir haben ein Freizeitangebot, was wir anbieten. Das heißt, es gibt jeden Tag unterschiedliche Aktivitäten. Sei es irgendwie Beachvolleyball spielen im Sommer und dann, ne, oder man geht ins Museum. So. Das heißt, man knüpft einfach Freundschaften auch über diesen Klassenzimmer hinaus, über das Klassenzimmer hinaus. Wenn du hier dich entscheidest, auch auf dem Campus zu wohnen, lernst du darüber ja auch nochmal neue Leute kennen. Ne? Also quasi, es geht über den Kurs hinaus, dass man halt Kontakte knüpfen kann.
Gibt es auch kulturelle Lerninhalte, die ihr vermittelt?
Inwiefern?
Also gibt es irgendwelche Kurse, wo man sagt, so da wird ausländischen SchülerInnen quasi vermittelt, wie Deutschland wirtschaftlich steht, wie Deutschland kulturell steht, welche Gewohnheiten es hier gibt, welche. Also das machen wir
im Rahmen von dem Sprachkurs. Ne? Also quasi jeder Lehrende bringt dann natürlich so kulturelle Hintergründe der deutschen Kultur mit rein. Das ist natürlich für ihn frei bestimmt, aber auch politische Situationen oder Entwicklungen oder auch die wirtschaftliche Situation in Deutschland wird natürlich über den Sprachunterricht an sich mitgebracht.
Was ja viel nachhaltiger wahrscheinlich ist, als wenn man sagt, übrigens 17:30 gibt es
ja, ja.
Groß.
Also wir haben auch, genau, wir haben auch in Bezug auf das Freizeitprogramm wiederum, ne, also was quasi außerhalb des Sprachkurses stattfindet, nachmittags und auch abends haben wir halt auch wirklich so inhaltliche Seminare oder dass wir sagen, irgendwie jeden Mittwoch findet dann halt ein Seminar statt, sei es irgendwie zu der deutschen Geschichte oder deutsche Kultur. Wir haben Freizeitaktivitäten, die natürlich kulturell, also auch interessant sind, ne? Also, oder auch für das, was Berlin so ein bisschen ausmacht, sei es jetzt irgendwie ein Graffiti-Workshop oder ein Stadtrundgang, so. Ja. Also da legen wir dann schon den Fokus drauf, aber genau, das ist dann natürlich auf freiwilliger Basis.
Ja. Naja, und dann, wie gesagt, ist ja wahrscheinlich viel nachhaltiger, was da mit reinnimmt, als wenn man sagt, so und jetzt 2,5 Stunden irgendwie reinprügeln, wie sieht die deutsche Kultur aus und Bratwurst und Sauerkraut und ich weiß nicht was. Ne?
Genau, aber das kommt natürlich mit einher, wenn man die Sprache unterrichtet,
ja,
dass sowas dann halt auch als Praxisbeispiele mitgebracht wird. Ne? Also es wird ja in einem interessanten Dialog dann auch beigebracht.
das große Thema unseres Podcasts Kompetenzgerangel ist ja das Thema Future Skills. Mhm. Das Simpelste ist natürlich immer das Thema Wissenskompetenz und die vermittelt ihr. Gibt es andere, wo du sagst, na, das ist so ein typisches Future Skill, für das wir eigentlich stehen oder für das Unternehmen steht oder das man hier eben einfach erlernen, erfahren kann?
Also wie definiert man selbst Future Skills? Für mich persönlich einmal die Fähigkeit, sich auf die zukünftige Entwicklung einzulassen und auch offen zu sein für neue Gegebenheiten und auch immer offen zu sein, Neues zu lernen. Und aber dabei für das, was man steht und was man selbst persönlich wichtig findet, beibehält. Ja, also einfach ganz konkret soziale Kompetenz. Ne? Also was ist dir wichtig in Bezug auf Gespräche mit dem Gegenüber? Was ist dir wichtig bei anderer Leute Persönlichkeit? So, das sind für mich so ein bisschen die Future Skills. Und dann, was bringen wir mit oder was wird bei uns in unserem Bildungssetting im Rahmen des Sprachkurses jetzt konkret vermittelt? Also eine Grundvoraussetzung ist natürlich diese Lernbereitschaft. Wenn du keinen Bock hast, dich weiterzubilden, dann sitzt du bei uns nicht im Kurs, weil der Kurs ist ja freiwillig gebucht. Ne? Also das ist ja nicht irgendwie...
Aber Geld.
Ja, der kostet auch Geld. Du zahlst auch noch dafür, genau. Und auch nicht wenig, wenn du dir überlegst, dass du auch noch Flug zahlen musst und die Unterkunft zahlen musst. So, das heißt, du hast da wirklich eine sehr hohe Motivation. Und das ist natürlich für uns gut, genau. Aber dementsprechend ist es natürlich, diese Lernbereitschaft ist natürlich wesentlich. Und die brauchst du natürlich für die Zukunft. Und wenn du nicht bereit bist, dich kontinuierlich weiterzuentwickeln, dann bist du auch irgendwann, steigst du irgendwann aus und kannst halt nicht mehr mithalten mit den aktuellen Entwicklungen. Und das zweite Thema ist genau nämlich diese Kommunikationsstärke. Wir unterrichten Sprachen, fördern dadurch natürlich auch den interkulturellen Austausch. Aber jetzt nochmal auf Sprache. Das Kommunizieren untereinander fällt ja nicht weg. Also denkt man immer, wenn man denkt so, ja, okay, KI. Also ich kriege zum Beispiel auch oft die Frage, ich weiß nicht, vielleicht kommt ihr noch, ich will nicht vorwegreißen, aber ja, ihr unterrichtet ja Sprachen, braucht es euch überhaupt noch in 10 Jahren? Weil wir haben ja die KI und dann brauchst du eigentlich gar keine Sprachen mehr lernen. Ja, fair enough, ist auch so, ne? Aber man darf hier nicht vergessen, dass man trotzdem immer noch den persönlichen Austausch sucht und die Kultur des Gegenübers verstehen muss und empathisch sein muss. Und das kriegst du ja nur hin, indem du dein Gegenüber kulturell und sprachlich verstehst. Und das kann dir auch eine KI nicht abnehmen. So, und das ist halt meines Erachtens wesentlich. Das heißt, dieses Thema Kommunikationsstärke und das Verständnis füreinander und die Empathie rückt viel mehr noch in den Vordergrund, als sie aktuell ist. Weil die einfachen Sachen, die einfachen Themen werden irgendwie durch eine KI abgegolten, fair enough. Aber dann halt die komplizierten Themen oder die, ne, das Gespräch an sich rückt ja in den Vordergrund. Und das ist ja auch was wir dann vermitteln.
Eines dieser Kompetenzen, dieser Zukunftskompetenzen wird ja immer so Global Citizenship genannt. Ne? Also Menschen, die in unserem globalen Netzwerk unterwegs sind. Generell wächst ja alles zusammen. Das, was ihr ja tagtäglich hier tut und dafür sorgt, irgendwie, dass Menschen miteinander sich verstehen, dass Kulturen Akzeptanz finden, dass eine Offenheit und ein Respekt gegenüber anderen Kulturen eben halt auch da ist. Wie wichtig ist denn das für uns als Menschheit in Zukunft aus deiner Sicht? Fernab jetzt von dem Geschäftsmodell der GLS und was vielleicht disruptiv durch die KI irgendwann mal erodiert wird. Aber wie wichtig ist denn das aus deiner Sicht, dass wir da näher drauf zugehen? Weil es gibt ja auch Strömungen, die sagen, das brauchen wir alles gar nicht, lass uns doch hier bleiben.
Na, also man sieht es ja schon allein, also konkret jetzt bezogen auf die Arbeitswelt. Also wird ja immer globaler, ja. Also die Teams werden, Arbeitsteams werden globaler, auch wieder durch das Thema Digitalisierung. Das ist ja viel einfacher, in den Austausch zu gehen mit Mitarbeitenden oder Kolleginnen in anderen Ländern, als es früher war. Früher hattest du natürlich den Fokus auf nationalen Teams und jetzt hast du mehrheitlich den Fokus auf internationalen Teams. Und gerade da ist es halt wesentlich, du musst ja nicht die Sprache vom Gegenüber verstehen, fließend die Sprache des Gegenübers sprechen, damit du ihn verstehst, aber du brauchst ja in irgendeiner Art und Weise ein Verständnis, nochmal, wo er sprachlich herkommt, wie er Dinge kommuniziert und auch, was sein kultureller Background ist. Und da kommt natürlich genau unser Produkt.
Ja, schönes Zitat eigentlich zu sagen, dass Menschen sich auch ohne die gleiche Sprache zu sprechen miteinander verstehen. Ich glaube, andersrum ist es ganz genauso. Also auch Menschen, die gleiche Sprache sprechen, verstehen einfach trotzdem nicht. Ne? Du hast viel über die Lernfreude gesprochen. Dieses Long Life Learning ist ja auch nochmal so ein Ding. Das ist jetzt alles nicht neu, aber da sagen ja auch viele irgendwie, das brauchen wir für die Zukunft, damit es mit uns weitergeht. Wir können irgendwie nicht da stillstehen. Was tut ihr denn dafür, dass diese Lernfreude nicht verloren geht? Gut, nach einer Woche alles gut, aber wenn du sagst, nach 2,5 Wochen, merkt ihr irgendwie auch einen Abrieb, dass es dann irgendwie mal so eine Delle gibt, dass die Leute dann keinen Bock mehr haben? Tut ihr was dagegen?
in Bezug auf Unterricht ist es natürlich einfacher, eine private Person in seiner Freizeit zu unterrichten, weil der ist erholt, ne? Und quasi kommt nur dafür quasi nach Deutschland, als jemanden, der schon einen Vollzeittag hinter sich hat und dann um 18 Uhr sich einloggt, online im Zweifel noch für so einen Englischkurs, wo er nur teilnehmen muss, weil sein Vorgesetzter es ihm vorgeschrieben hat. Ne? Das ist natürlich ein komplett anderes Setting. Nichtsdestotrotz quasi schaffen wir das ganz gut, weil der Fokus ist natürlich auf einem interessanten Unterricht. Das ist jetzt nicht wie das klassische Schulsystem. Hier ist dein DIN A4-Blatt. Bitte fülle hier die Blanks aus und melde dich, wenn du fertig bist. Sondern der Fokus liegt natürlich auf der Kommunikation, ja, und auf der Interaktion. Das liegt schon alleine daran, oder das können wir gewährleisten, indem wir wirklich auch kleine Gruppen anbieten. Also bei uns sitzen maximal 14 Teilnehmende in einem Raum. Also da auch nochmal der Vergleich auch zu, weil wir hatten das ja vorher, Vergleich zur Volkshochschule. Da sitzen halt bis zu 40 Leute in einem Klassenzimmer. Bei uns sind es 14 und genau deswegen kommst du auch ins Gespräch. So, und das ist halt das Wesentliche und damit machst du es schon alleine interessant. Also du merkst ja sofort, wenn der eine aussteigt und kannst den direkt auch wieder einsammeln. Und dafür haben wir ja unsere erfahrenen und auch sehr, sehr guten Lehrkräfte, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, die genau das können.
Okay. Wir kommen nochmal ganz kurz zu dem Global Citizenship zurück. Ihr habt ganz, ganz viele Nationen, ganz viele Kulturen hier im Haus. Welche Momente gibt es für dich so aus dem Alltag heraus, wo du sagst, okay, das ist genau das, wo Menschen zusammenkommen. Das sind so unfassbar positive Momente, wo du merkst, ja, irgendwie sind wir alles Menschen auf der Welt, egal wo wir herkommen. Und wir passen irgendwie dann doch ganz gut zusammen.
Ich habe da jetzt gar nicht so ein konkretes, signifikantes Beispiel, ehrlich gesagt, was mir einfällt. Ich merke es ehrlich gesagt jeden Tag, wenn ich über den Campus laufe. Und es ist gerade Pause von der Sprachschule. Du hast so viele unterschiedliche Nationen. Du hast einen unterschiedlichen Background von den Leuten. So, das ist der eine Punkt. Das ist ja aber nur die Sprachschule. Wir haben ja hier den GLS-Campus. Das heißt, wir bieten ja nicht nur Sprachen an als Sprachschule, sondern wir sind ja auch eine Event-Location. Das heißt, wir vermieten diese Klassenzimmer alias auch Tagungsräume an Firmen, die dann hier auf den Campus kommen, um zum Beispiel einen Workshop zu machen oder irgendwie eine Konferenz, whatever, im großen Stil. Das heißt, du läufst irgendwie zur Pause während der Sprachschule über den Campus, durch die Lobby, was aber gleichzeitig die Rezeption ist für die B2B-Kunden, die sich gerade einchecken. Das sind dann irgendwie, weiß nicht, vielleicht auch irgendwie Banker, die gerade irgendwie eine Versammlung bei uns vor Ort haben. Das ist ein komplett anderer Mindset. Da trifft dann der Anzugträger auf, ne, die 18-Jährige mit Turnschuhen und weiter Hose und du aus unterschiedlichen Ländern. Und ich finde das einfach schön zu beobachten. Also ich meine, natürlich funktioniert es, aber es ist einfach nochmal schön zu sehen, wie gut es funktioniert und wie natürlich diese gesamte Bewegung einfach abläuft. Und von daher ist es eher so eine tägliche Erfahrung.
Wir sind jetzt, ich glaube, anderthalb Stunden auf dem Campus oder zwei. Das ist auch so mein erster Eindruck, als man hier reinkam, dass man so dachte, oh, eigentlich cool, wie sie da alle beieinander stehen und offensichtlich unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Herkunft und so weiter haben und dann man eben das Gefühl hat, so dass dieses Miteinander eben auch einfach ein wichtiger Punkt ist. Und ich meine, das ist ja natürlich auch nochmal ein ganz, ganz großer Vorteil, sagen wir, von euch gegenüber einer, keine Ahnung, Sprachlern-App, ne, dass man eben wirklich in diesen Austausch kommt. Ja, nochmal, ihr habt da schon auch einfach eine riesige gesellschaftliche Verantwortung und es gibt auch ein Zitat von dir, ich verkürze es mal, aber wo du eben dann auch gesagt hast, deshalb haben wir auch eine klare Haltung entwickelt zu Themen wie Demokratieförderung, Nachhaltigkeit und Diversität. Also auch da merkt man ja nochmal, ihr seid nicht ein Unternehmen mit einem Produkt, was man auf den Markt bringt und am Ende des Monats oder des Jahres guckt man auf Umsätze und Gewinnverlust, sondern irgendwie da steckt ja ganz, ganz viel mehr dahinter. Ist das nicht eine riesige Verantwortung, die da auch auf deinen Schultern lastet?
Ich sehe es jetzt nicht so als Druck auf meinen Schultern oder als Verantwortung. Es geht irgendwie automatisch einher mit dem, was unsere Vision ist. Ne? Dann ist das quasi so logische Konsequenz, dass wir das auch mit berücksichtigen. Genau, ich sehe es nicht als Druck, dass ich da jetzt noch was zusätzlich machen muss, sondern es kommt irgendwie organisch. Also es fängt ja schon damit an, was wir unseren Kursteilnehmern oder was wir unseren Kunden hier vor Ort anbieten, leben wir natürlich auch für unsere Belegschaft, ja, oder auch für unser Unternehmen an sich. Also dieses Thema Nachhaltigkeit, dieser Campus ist ja ultra nachhaltig. Ne? Also wir haben unser eigenes Blockheizkraftwerk, wir haben einen Brunnen, wir haben ein Bienenhotel. Denkt sich jeder so, bitte, what? Wir haben ein Bienenhotel, genau. Also das sind halt einfach so ein paar kleine Sachen, wo wir uns denken, ja, also das ist so, das kommt natürlich. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns das jetzt dazu verpflichtet gefühlt haben, weil ein Bienenhotel ist freiwillig, ne? Aber halt auch bezüglich der Belegschaft, ne? Wir sind Mitglied der Charta der Vielfalt. Wir haben 10% unseres Belegstamms hat Flüchtlingserfahrung. So, das ist nicht, dass wir das irgendwie bewusst ausgeschrieben haben und gesagt haben, so, wir haben jetzt hier noch 10% der Stellen zu besetzen. Das dürfen jetzt nur Leute mit Flüchtlingserfahrung sein, sondern das kommt organisch. Genauso wie das Weiterbildungsangebot, was wir den Mitarbeitenden anbieten. Ne? Also wenn wir hier für Bildung stehen, dann ist natürlich klar, dass wir unseren Mitarbeitenden auch Weiterbildung ermöglichen und nicht sagen, so von wegen, ja du, ich habe dich ja angestellt, ne? Also ich meine, ich bezahle dafür, du musst es dir irgendwie selber aneignen, sondern dass wir da natürlich auch einen Fokus drauf setzen, um da die Kompetenzen kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Da ich gemeinsam erarbeitet zur Familienverfassung?
Ja, wir sind auch sehr stolz drauf, weil das hat nicht jeder, habe ich gelernt. Und das ist sehr viel Arbeit.
Und der höchste Wert ist Zusammenhalt, also das passt ja genau da rein. All das klingt ja schon sehr dann, also once again, sehr danach, also würdet ihr sehr, 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 sehr viele Dinge sehr bewusst machen und eben auch sehr strategisch denken, aber Dinge eben auch umsetzen und auf die Straße bringen. Was ist die Familienverfassung? Wofür steht das? Wo ist das?
Also die Familienverfassung ist geboren im Rahmen der Nachfolge und im Rahmen dieser gesamten strategischen Überlegungen, wie wir GLS von der ersten Generation in die zweite Generation überführen. Und da ist der Plan, also meine Mutter war alleine, das war ein Einzelunternehmen, die hat alles quasi alleine entschieden. Sie möchte es gerne an uns Kinder übergeben und dann nochmal an uns drei Kinder als Gesellschafter. Und geführt wird es aktuell von meiner Schwester und mir. Und da war uns als Geschwister dann auch ganz wichtig, dass wir einfach einen sauberen Prozess für uns erarbeiten. Und dazu gehört, dass wir uns frühzeitig überlegen, okay, was sind die Strukturen? Das ist quasi für diese Struktur, die ich gerade erwähnt habe, haben wir uns dann entschieden. Aber auch so ein bisschen, was steht im Vordergrund? Und da ist diese Familienverfassung Gold wert, weil das definiert so ein bisschen, was ist uns wichtig? Was sind unsere Werte als Familie? Und wo wollen wir den Fokus draufsetzen? Und für uns ist es super wertvoll und auch ein gutes Gefühl, dass wir das damals gemacht haben. Weil so hast du was in ein Paper quasi in der Schublade. Und wenn es dann mal wirklich irgendwie schlecht läuft, auch zwischen uns, dann kannst du die rausholen und sagen, guck mal, das sind die Werte, auf die haben wir uns committed und diesen Wert halten wir gerade nicht ein, lass mal daran arbeiten. Und da war dann halt bei uns oberstes Credo Zusammenhalt, weil wir einfach als Geschwister Trio gesagt haben, wir haben hier eine unheimliche Verantwortung geschaffen von unserer Mutter, die wir jetzt fortführen wollen, aber Prio soll immer sein, dass wir uns als Geschwister gut verstehen. Und uns nicht über, weiß nicht, finanzielle Differenzen dann irgendwie zerstreiten. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter.
Deine Mutter wäre wahrscheinlich auch die Antwort gewesen auf die Frage, welcher Mensch hat dich am meisten geprägt?
Ja.
Sagt sie mit einem
Dann war es dabei, ja. Definitiv. Also,
es strahlt in den Augen.
Ja, sie ist einfach eine krasse, also die ist krass. Also sehr, also was die geleistet hat und was, also dieser Mut, wo ich mir so denke, wir nennen sie immer Crazy Genius, weil wir nicht so ganz wissen, okay, entweder bei, also 50-50, wenn sie wieder mit einer Idee kommen, denken sie, okay, entweder sie ist genial oder sie ist jetzt komplett Gugu. Ne? Also man weiß es immer nicht so genau. Und zum Schluss stellt sich immer raus, sie hat einen guten Riecher.
Das ist ja generell auch eine Form oder eine deutliche Form von Nachhaltigkeit, also generell darüber zu sprechen, sich bewusst zu machen, wie ihr zusammenhaltet. Nachhaltige Entscheidungen inklusive Perspektive, eine persönliche Entwicklung oder den Fokus auf persönliche Entwicklung ist generell erstmal euer Geschäftsmodell. Aber du hast ja auch gesagt, dass alle Mitarbeitenden, dass ihr da darauf achtet, dass es eben halt auch das Potenzial gibt, irgendwie sich persönlich weiterzuentwickeln. Ein viel besseres Konflikt- und Kommunikationsverhalten und eine höhere soziale Sensitivität und Empathie wird allen, diese gesamten Werte, diese gesamten Eigenschaften, werden vor allen Dingen diesem großen Bereich der Female Leadership zugeordnet. Und ihr seid nun drei Frauen. Einer hat das Unternehmen gegründet und groß gemacht. Ihr macht es noch größer und führt es weiter. Was bedeutet das für euch? Welche Vor- und welche Nachteile siehst du da?
Wir leben Female Leadership einfach, also natürlich, ne, aufgrund des Settings, so wie du es schon gesagt hast. Also es ist ja eine super schöne Situation und auch eine seltene Situation vorzufinden, nämlich dass von einer Frau gegründet wurde und überführt wird an zwei Frauen. Ne? Also normalerweise ist ja irgendwie, der Vater hat gegründet und dann wird überführt, hey, da ist sogar eine Frau dabei. Ne? Aber wir sind ja wirklich, also so, ich kriege oft irgendwie, wenn wir bei Panels sind, kommt dann die Frage aus dem Publikum, in der Regel von Männern, ist halt so, dürfen die Männer bei euch auch mitmachen? Und wir sind halt so, ja, dürfen sie, aber es hat sich jetzt halt aktuell nicht ergeben, also wir schließen keinen aus. Genau, aber es funktioniert halt auch so gut. Also es ist halt einfach sehr, sehr schön. Und also wir haben ja 70% Frauen im Unternehmen, roundabout. Und es liegt nicht daran, dass wir jetzt gezielt Frauen einstellen und sagen, Männer dürfen nicht mitmachen, sondern das liegt auf, also das ist natürlich auch, das liegt in der Branche an sich, Tourismus, Bildung, tendenziell mehr weibliche Mitarbeitende. Und finden wir aber natürlich trotzdem schön, aber da, deswegen haben wir natürlich auch, also auch daher dann halt auch die Folge, wir haben mehrheitlich unsere Führungsriege, ist mehrheitlich weiblich besetzt, worauf wir auch stolz sind, aber nichts war, was wir jetzt irgendwie fokussiert haben. Und natürlich setzen wir aber dadurch auch diesen Fokus auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ne? Also viele von unseren Mitarbeitenden bei GLS sind Mütter. Das heißt, wir haben natürlich ein flexibles Arbeitsmodell in dem Sinne, dass du remote arbeiten kannst, aber auch vor Ort. Wir haben Gleitzeit. Also es ist nicht so, dass jeder hier um 8.30 Uhr sein muss. Wenn du 5 Minuten zu spät bist, kriegst du Ärger. Sondern das musst du ja auch mit anbieten, dass das halt möglich ist. Und auch Sabbaticals zum Beispiel ist halt auch ein wesentliches Thema. Elternzeit sowieso, Elternzeit auch für Männer. Hey, ist ein Ding, ne? Also machen viel zu wenige, versuchen wir sogar seitens, also als Aufgabe, als Arbeitgeber, das zu pushen, dass dann auch wirklich auch die Männer, wenn die dann halt einen kriegen, dürfen auch ihre Elternzeit nutzen. Und nicht wie, du gehst 2 Monate weg. So,
wo gehst du denn hin?
Ja, genau, wo gehst du hin? Hast du keine Frau? So, und da gibt es auch eine E-Mail. Ich meine, wir haben jetzt auch ein paar Paare bei GLS, wo dann halt, wenn dann irgendwie die Mutter des Kindes quasi öfters zur Kita geht, dann kriegt von mir der Mann auch eine E-Mail, halt so, wieso geht denn eigentlich meine Frau zur Kita? Aber also auch im Spaß halt eher. Aber genau, was ich damit sagen will, ist, das ist dann halt auch etwas, also wofür wir stehen und was uns natürlich auch persönlich wichtig ist, also auch persönlicher Background mit meiner Schwester und mir. Wir haben jetzt auch vor 2 Jahren, haben wir angefangen, Kinder zu bekommen und dann haben wir es auch nochmal, also es war schon vorher wichtig, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber haben es jetzt auch nochmal selber am eigenen Körper, im wahrsten Sinne des Wortes, mitbekommen und auch nochmal verinnerlicht, dass das halt funktionieren kann und auch Female Leadership insbesondere, also Frauen in der Führungsriege dürfen auch Kinder haben und dürfen sich auch zeitlich, wichtiger Zusatz noch, dürfen auch Zeit haben, um sich um diese Kinder zu kümmern. Ne? Also die müssen nicht zwangsläufig für Vollzeit arbeiten, sondern die können auch in Teilzeit arbeiten. Führungspositionen gehen auch in Teilzeit oder dann halt das Thema Co-Leadership. Ne? Also dieses Tandem-Modell, was wir halt jetzt hier auch im Unternehmen integriert haben und wovon wir absoluter Fan sind. Das funktioniert so, so gut.
Ihr lebt auf oberster Ebene, also die beiden Schwestern, ja.
Genau. Also auf oberster Ebene funktioniert es gut. Da irgendwie gefühlt kennt man es ja auch schon. Ne? Also ich kenne es nur von den Banken. Der Vorstand besteht immer aus 6 Leuten, also 6 Männern. Aber die teilen sich ja auch die Verantwortung. Und genau, das geht natürlich dann jetzt bei uns auch. Also in der Geschäftsführung sind wir zu zweit. Aber dann halt auch die Ebene darunter und auch die Ebene darunter. Also Abteilungsleitung und auch Teamleads können auch im Tandem-Modell arbeiten. Und wir haben das jetzt mehrere Male eingeführt und wir merken, dass das unheimlich gut funktioniert. Du brauchst immer einen Partner, mit dem du dich austauschen kannst und rückversichern kannst. Und wenn du dann diesen Partner auf deiner Ebene hast, ist das natürlich unheimlich viel wert, weil der ist ja genau in deiner Situation und kann es nachempfinden. Und dementsprechend ist Sparring natürlich sehr eng und wertvoll. Und dadurch können natürlich beide viel selbstständiger laufen.
Du hast es so schön erzählt, AbteilungsleiterInnen, die du teilweise irgendwie über Wochen nicht hörst, weil die halt alles untereinander regeln und nicht dich brauchen zum Feedback geben oder zum Sparring, sonst untereinander eben machen.
Aber ja, das ist ja auch logisch, ne? Also quasi, man braucht immer jemanden, mit dem man sich austauscht und sperrt. Wenn du einen Counterpart hast, auf deiner Ebene gehst du natürlich tendenziell zu dem und ihr findet eure Entscheidung selbstständig und lauft dann weiter. Wenn ich diese Person, wenn ich alleine unterwegs bin, gehe ich immer zu jemand anders. Das ist dann natürlich tendenziell die Ebene über dir und das ist auch logisch, um mich dort auszutauschen. Und das ist halt so das Schöne, man läuft halt sehr selbstständig dann, weil man einfach zu zweit ist. Und auch dieses Thema Vertretung, Flexibilität, also es kann auch immer mal was passieren, einer ist krank oder geht dann irgendwie, einer von beiden geht dann vielleicht auch also nochmal in Elternzeit oder ein Sabbatical. Die beiden sind ja komplett, also sie sind zum einen komplementär im Daily Business, das heißt, jeder hat seinen Aufgabenbereich, das ist ja auch ganz wichtig, die machen nicht alles doppelt, sondern sie sind komplementär, haben unterschiedliche Fähigkeiten, best case, können sich somit super gut ergänzen, aber wenn da mal einer ausfallen sollte, dann kann der andere das natürlich auch voll auffangen. Und das ist natürlich super. So, weil das passiert auch regelmäßig mal. Darf jeder mal krank werden. Und dann läuft das aber reibungslos weiter. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schön.
War das Zufall, dass ihr mehr oder weniger gleichzeitig oder?
Ja, wir waren ja eben nicht gleichzeitig. Ja, wir haben richtig so einen Handschlag gemacht. Also quasi ich hatte die Elternzeit zuerst. Und dann mit dem Tag, wo ich wiedergekommen bin, hatten wir irgendwie noch eine Monat Überschneidung und dann ist meine Schwester in Elternzeit gegangen. Dann hatten wir jetzt ein Jahr zusammen und jetzt gehe ich nochmal in Elternzeit. Mhm. Also das war ja zeitlich, das hättest du ja nicht besser timen können, ne?
Also wir nehmen mit auf jeden Fall das fernab von Female Leadership, was, glaube ich, die Welt sowieso generell viel mehr gebrauchen kann. Co-Leadership, wenn man mal in die DNA dieses Themas reinschaut, sowieso schon seit langer, langer Zeit gelebt wird. Aber irgendwo in diesen Tandems auf den Führungspositionen irgendwie, da sind wir noch nicht mutig genug als Menschheit. Das hat aber ganz, ganz viele Vorteile. Würdest du denn der Wirtschaft da draußen empfehlen, das mal auszuprobieren? Oder klappt das nur bei euch hier?
Nein, definitiv ausprobieren. Das ist auch wesentlich, es muss auch ausprobiert werden, damit man die Flexibilität hat und auch nochmal dieses Thema dann auch wieder viel mehr Leadership zu pushen. Damit ermöglichst du auch nochmal viel mehr Personen, in die Führungsposition zu gehen. Wer sagt denn, dass eine Führungskraft zwangsläufig 40 Stunden arbeiten muss? Ist ja völlig überholt. Und nochmal, wenn die Position eine Vollzeitstelle erfordert, kann das natürlich auch durch zwei Personen erfolgen. Und das ist auf jeden Fall, was jedes Unternehmen für sich in Betracht ziehen sollte. Weil es dadurch meines Erachtens nur Vorteile gibt.
Bevor wir zu unseren Standardabschlussfragen kommen, möchte ich dich nochmal um einen Tipp bitten für meine 9-jährige Tochter Joni. Was würdest du dir empfehlen? Würdest du ihr empfehlen, Sprachreisen zu machen, andere Kulturen kennenzulernen, Reisen zu machen? Würdest du ihr empfehlen, andere Sprachen zu lernen? Würdest du ihr empfehlen, in ein Familienunternehmen, also meine Frau und ich haben auch ein Familienunternehmen, wenn man so möchte, da reinzugehen?
In der 9-Jährigen würde ich erstmal gar nichts empfehlen.
Ja, jetzt
in
Parteien vor dem Messen.
Wenn ich einer 9-Jährigen empfehlen würde, ey, du solltest denn in das Familienunternehmen eintreten, sag ich wahrscheinlich den Vogel, das heißt so, bitte, what, Familienunternehmen? Ich will jetzt hier erstmal spielen. Da würde ich mich einfach zurückhalten und gucken, wo die Reise hingeht. Aber klar, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, frei zu entscheiden, was sie mit ihrer Freizeit machen möchte. Also ganz mal, also global galaktisch gesagt, ja, also das muss ja keine Sprachreise sein. Das kann ja auch was anderes sein, kann ja auch ein Nature Camp sein oder eine kulturelle Austauschreise, whatever. Ne? Also es muss ja nicht mal eine Reise sein, denn es kann ja auch irgendeine Art von Trainingslager sein in Bezug auf ein Thema, was sie interessiert. Ich würde dir einfach empfehlen, zu überlegen, was sind deine Interessen und dann auf der Basis zu schauen, dass man seine Freizeit dahingehend auch strukturiert und auch proaktiv gegenüber der Eltern Vorschläge macht.
Vielen Dank.
Sehr gut. Dann machen wir 3 schnelle Abschlussfragen. Was macht dich zukunftszuversichtlich? Werden wir überleben als Menschen? Geht das hier, die negativen Tendenzen, die wir ja teilweise in der Gesellschaft haben, werden wir die hinbekommen? Werden wir positiv weiterleben? Wo siehst du für dich und wo siehst du für dein vorhandenes Kind und das nächste kommende die Zukunft?
Ich habe ja vorher die Werte und da habe ich ja auch gesagt, also eine positive Einstellung finde ich ganz wichtig. Und das ist auch bei der Frage de facto wichtig. Also ich habe eine positive Einstellung gegenüber der Zukunft. Ich glaube nicht, dass es alles ganz, ganz schlecht ist und dramatisch und wir gehen alle unter und uns wird es nicht mehr geben. Sondern ich glaube, dass wir, wenn wir eine positive Grundeinstellung haben, auch sehr glücklich weiterleben können. So, und das ist, glaube ich, ja, ich glaube, das ist einfach auch eine Einstellungssache. Und ich glaube, das auch für mein Kind und ich werde das auch meinem Kind weitergeben, dass sie diese Einstellung hat, dass sie positiv durchs Leben geht und für sich persönlich im Rahmen des aktuellen Settings, wie es auch immer dann in der Zukunft aussehen wird, Glück finden wird.
Ich liebe es, weil Rem da sozusagen auch die zweite Frage schon mit beantwortet hat, die 3 wichtigsten Kompetenzen, die wir als Menschen für unsere Zukunft brauchen. Somit bleibt, lieber Stefan, unsere allerletzte Frage sozusagen nur noch.
Genau, welchen Menschen sollten wir deiner Meinung nach als Gast in diesen Podcast einladen, um mit ihm oder ihr über das Thema Future Skills zu rangeln?
Ich hätte es intuitiv gesagt, meine Mutter, ja. Die erzählt dir nochmal was ganz anderes.
Ja, dann Anfang geht gleich aus. Schauen wir mal, dass wir sie vors Mikro bekommen. Lieber Rema, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir einerseits bei euch sein durften hier auf dem wunderbaren GLS Campus und auf der anderen Seite dir natürlich irgendwie, dass du dir die Zeit genommen hast. Dein Tag ist sicherlich auch nicht ganz so leer und dass du uns mit deiner positiven, wirklich und mutigen Art und Weise hier unsere Fragen beantwortet hast. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke. Dankeschön.
Und Shoutout zum Schluss an deine Mutter und deine Geschwister. Vielen Dank.
Dankeschön.
Mensch, Stefan, was für ein Podcast, oder? Hier bei der GLS war wirklich toll. Was nimmst du mit?
Also das, was mich am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich, als wir sie gefragt haben, welcher Mensch sie am meisten geprägt hat, und zu sehen, welches Leuchten in ihren Augen war, als sie dann ihre Mutter genannt hat, das war schon sehr beeindruckend, aber es hat eben auch zu dem gepasst, was sie als gesamte Story auf dem Campus einfach zu erleben ist. Was nimmst du mit, Christian?
Naja, es geht so ein bisschen natürlich bei mir um die Future Skills. Das war sehr interessant, irgendwie auf der einen Seite, also dieses Female Leadership zu hören, dass das hier eben halt nicht nur eine hohle Phrase ist, sondern durch und durch gelebt wird, die nächste Generation übergeführt wird, sehr, sehr erfolgreich, und durchs gesamte Unternehmen eben halt auch durchgeht und gepaart mit dem Co-Leadership, zu sagen, irgendwie als Führungskraft im Tandem zu arbeiten, hat hier sehr, sehr viel Erfolg. Das war schon sehr interessant zu hören. Auf der anderen Seite natürlich eben halt, wir sind in einer Sprachenschule, es geht um Kommunikationsfähigkeit, es geht aber auch um interkulturelle Kompetenz. Das zusammengenommen mit den ganzen Ansätzen hier führt natürlich zu diesem Future Skill Global Citizenship. Also hier werden sehr, sehr viele Future Skills gelebt und gelehrt. Das ist aus meiner Sicht wirklich toll mit anzusehen.
Ich fand vor allem das Beeindruckende, wie du schon sagst, sie werden gelebt. Was hat man gemerkt bei ihr?
Das hat man auf jeden Fall gemerkt, und es ist natürlich oder wäre interessant, auch nochmal den Rest der Familie zu hören. Wir werden wahrscheinlich nicht viel anderes hören. Also ein wirklich wertvolles Gespräch aus meiner Sicht.
Absolut.
Ja, dann freuen wir uns jetzt schon auf die nächste Ausgabe hier vom Kompetenzgerangel und sind schon jetzt schon ganz gespannt, wer uns dann demnächst gegenüber sitzt. Danke dir, Stefan.
Danke, Christian.